willkommen beim Podcast Kritisches Denken.
Ich bin Andreas.
Und ich bin Philipp.
Und bei uns geht es um Wissenschaft.
Und wie sie Wissenschaft. Herzlich willkommen, Professor Kerstin Göpfrich im Kritisches Denken Podcast heute. Und
danke.
Vielleicht eine ganz kurze Background-Anekdote, weil Andreas ist auf dich aufmerksam geworden, lustigerweise, und hat mir geschrieben, hey, guck mal, das klingt interessant. Vom Thema her ist es eigentlich genau das, was mich so vom fachlichen Inhalt interessiert, woran ich auch so zum, also nicht ganz, aber in der Nachbarwissenschaft selber, in dem wissenschaftlichen Teil meiner bisherigen Laufbahn gearbeitet habe, jetzt nicht mehr, aber habe ich viel gemacht. Du arbeitest nämlich mit DNA und interessanterweise hast du ja zum Teil auch Physik studiert. Ich komme ja aus der Physik und habe dann aber in der Biophysik und dann oder molekularen Biophysik und dann in der Strukturbiologie gearbeitet und immer an DNA. Und DNA, das hat mich schon wirklich seit dem Physikstudium fasziniert, was das Molekül ist, was das macht und auch so diese ganzen Implikationen, was das als genetisches Erbmaterial hat, aber auch strukturell, wie das aufgebaut ist, wie sich das teilt und all das mit der Polymerase und wie sich das verdoppelt und super spannend alles. Und ich habe dann immer mit verschiedenen Lichtarten auf DNA geschossen, also erstmal mit Lasern auf DNA-Fäden und dann später mit Röntgenstrahlen auf DNA-Kristalle. Unterschiedliche Fachbereiche, aber eigentlich habe ich das Gleiche gemacht und deswegen finde ich das super spannend. Das erstmal so als Einleitung, das musste ich erstmal loswerden, weil es begeistert mich, mal mit jemandem zu sprechen, der auch mit DNA arbeitet.
Und schön,
freut
das
mich
freut
besonders
mich
heute. Und du arbeitest natürlich aber nicht genau an dem, woran ich gearbeitet habe, sondern du nutzt ja die DNA auch quasi als Werkstoff, als Baustein und bastelst damit Sachen. Also das nennt sich DNA-Origami. Du machst das aber nicht einfach aus Jux und Dollerei. Natürlich ist es auch cool, das zu zeigen, was man da überhaupt machen kann. Aber du machst das ja wirklich mit ganz konkreten Anwendungen. Magst du mal vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer erzählen, woran du mit der DNA arbeitest?
Genau, also vielleicht erstmal super spannend. Ja, mich freut es auch, dass wir da echt einen ganz ähnlichen Lebensweg gegangen sind. Also ich komme eben auch aus der Physik und ich habe aber immer irgendwie die großen Fragen der Menschheit interessiert. So, was ist Leben? Kann man Leben künstlich nachbauen? Und ja, dann bin ich auf eine Gruppe gestoßen, die mit DNA-Origami gearbeitet hat. DNA-Origami ist eben die Faltkunst sozusagen mit dem Erbmaterial. Also anstatt DNA im genetischen Kontext zu verwenden, so wie das unsere Zellen tun, verwenden wir DNA wirklich als Baumaterial, als eine Art Werkstoff, um Strukturen auf der Nanoskala gezielt zu falten. Und ja, da kann man alle möglichen Formen falten, so wie Smileys zum Beispiel. Das war eine der ersten DNA-Origami-Formen sozusagen, die entworfen worden sind. Aber wir haben sehr, sehr schnell begonnen, uns zu überlegen, was für Anwendungen kann denn das DNA-Origami haben. Und ich habe dann eigentlich begonnen, aus DNA-Origami Nanoporen zu bauen. Nanoporen sind kleine Kanälchen, die auch zum Beispiel die Kommunikation zwischen Zellen ermöglichen. In Zellen sind aber diese Kanälchen aus Eiweiß, aus Proteinen gebaut. Und wir haben uns überlegt, könnte man künstliche Nanoporen bauen, die eben in Zellmembranen oder auch künstlichen Zellhüllen sitzen. Und damals, während meiner Promotion, war ich in der Gruppe von Ulrich Kaiser. Die Gruppe hat besonders interessiert, ob man solche kleinen Kanälchen verwenden kann als Sensoren, um einzelne Moleküle zu detektieren. Und für mich war es aber immer so, dass ich gesagt habe, wenn ich schon Kanälchen aus DNA bauen kann, als, sage ich mal, zelluläre Bausteine, kann ich dann irgendwann auch andere Bausteine aus DNA nachbauen und kann man irgendwann künstliche Zellen von Grund auf neu aufbauen, die eben nicht auf der molekularen Maschinerie basieren, die die Natur verwendet, sondern können wir unsere eigene molekulare Maschinerie entwerfen, die Eigenschaften von Leben sozusagen nachmacht und so eine künstliche Zelle letztlich von Grund auf neu aufbauen. Und so haben wir dann begonnen, habe ich dann mit meiner Gruppe begonnen, mehr und mehr Strukturen aus DNA und DNA-Origami nachzubauen, die letztlich Eiweiße oder Proteine in Zellen nachahmen. Also dann neben diesen Nanoporen haben wir dann begonnen, eine Art von Zellskelett aus DNA aufzubauen oder andere Funktionen in Zellen letztlich mit DNA nachzubauen. Und ja, einige haben wir schon, andere fehlen noch. Und ganz neu ist, dass wir jetzt nicht nur mit DNA bauen, sondern auch mit RNA. Und warum wir das machen, vielleicht kommen wir dazu auch noch nachher zu sprechen.
Das heißt, das Ziel ist dann nachher sozusagen eine komplette Zelle nachzubauen, die ganzen Funktionen, die so eine Zelle aufweist und Merkmale praktisch einfach aus anderen Bausteinen zusammenzusetzen, die dann aber genauso funktionieren wie bei einer normalen Zelle.
Genauso, sage ich mal, abstrakt gedacht. Ja, also das System, was wir nachbauen wollen, ist ein System, was die Fähigkeit hat, sich selbst zu replizieren und die Fähigkeit zur Evolution hat. So als eine ganz Basis, ganz einfache Definition von dem, was eine Zelle ist. Eine Zelle ist natürlich ganz, ganz viel mehr. Ja, wenn man darüber nachdenkt, wie was Zellen alles können. Die können sich fortbewegen. Die können mit ihrer Umgebung kommunizieren. Die können, ja, das ist natürlich alles Ergebnis der Evolution. Und deswegen wollen wir eigentlich so eine Minimaleinheit schaffen, die, solange sie die Fähigkeit zur Evolution hat, sich ja selber verbessern können müsste und damit weitere Eigenschaften sozusagen, also solange sie die Fähigkeit hat zu wachsen und sich zu teilen und Evolution zu machen, dann können wir eben die Evolution nutzen, um diese künstliche Zelle auch besser zu machen oder um die künstliche Zelle ganz besonders für gewisse Anwendungen zu entwickeln. Also wir denken zum Beispiel darüber nach, über, ja, was könnte man machen, wenn man eine Art von künstliche minimale Immunzelle nachbauen könnte, die eben ja den Feind erkennt, entsprechend der Antwort berechnet und ausführt, so wie das Immunzellen in unserem Körper machen, manchmal sehr, sehr gut und manchmal eben weniger gut. Ja. Und genau über solche Dinge denken wir, sag ich mal, in langer Zukunft nach. Gleichzeitig muss man natürlich aber auch sagen, dass das, ja, dass das große Visionen sind, dass das ist, wieso, ja, jeden Morgen begeistert zur Arbeit gehe. Tatsächlich, die molekularen Werkzeuge, die wir jetzt aktuell bauen, sind, sage ich mal, Zwischenschritte. Und diese Zwischenschritte, und das ist das Schöne, dahinter steht an sich eine neugiergetriebene Forschungsfrage, aber trotzdem lassen auch diese Bauteile sozusagen sich schon anderweitig zum Einsatz bringen. Also es ist nicht nur Neugier, sondern wir können auch die Bauteile, zum Beispiel die DNA-Origamis, jetzt schon zur Anwendung bringen, ohne eben warten zu müssen, bis wir dann eine künstliche Zelle haben, die eben mit all diesen Eigenschaften ausgestattet ist, die wir uns wünschen würden.
Und wie funktioniert das, wenn ich mir vorstelle, man kann jetzt so eine Pore falten aus DNA? Wie schafft man es, dass die dann sich auch selber replizieren kann?
Die Pore erstmal kann sich nicht selber replizieren, sondern die Pore, was die selber kann, ist zum einen sich durch Selbstassemblierung selbst zusammensetzen. Also die Bauteile sozusagen finden sich in der gewünschten Form, nämlich der Form einer Pore zusammen. Und das machen wir, indem wir erstmal die Form am Computer entwerfen. Dann berechnen, welche DNA-Sequenzen wir benötigen, die sich dann quasi so zusammenfinden, dass sich eben die gewünschte Form der Pore ergibt. Und da als Physiker kann man sagen, was das ist, ist nicht Magie, sondern wirklich einfach nur Energieminimierung. Also die DNA findet sich eben so zusammen, wie sie am besten zusammenpasst, wie sich die maximale Anzahl an Basenpaaren, also an Wasserstoffbrückenbindungen sozusagen ausbilden kann. Und das ist, ja, das ist die Form, die dann auch entsteht. Und was, wie stellen wir die Form her? Naja, wir lösen die DNA in wässriger Lösung auf. Wir mischen die verschiedenen Stränge, die wir davor am Computer entworfen haben. Damit haben wir die Sequenzen berechnet, quasi die Buchstabenabfolge im genetischen Code sozusagen, haben die dann, DNA kann man künstlich herstellen, synthetisieren, tatsächlich kommerziell. Das heißt, wir bestellen dann, wir berechnen all diese Sequenzen, wir schreiben die in eine Excel-Tabelle, wir schicken die Excel-Tabelle zu einer DNA-Synthese-Firma, die wir bekommen, die DNA, und wir mixen all diese Sequenzen, meistens ungefähr 200 Stück oder so, im Labor zusammen, und dann erhitzen wir die DNA-Stränge und kühlen sie langsam ab, sodass sie sich eben so zusammenfinden, wie sie am besten zusammenpassen, und das ist eben in dieser gewünschten Form. Und so kann man wirklich Billionen von identischen Kopien von solchen DNA-Origami Strukturen herstellen, eben durch Selbstfaltung sozusagen. Ja, und dann haben wir eben diese Poren zum Beispiel. Und diese Poren statten wir dann mit sekundären Molekülen aus, die zum Beispiel den Einbau der Poren in die Membran ermöglichen. Also dazu müssen wir eben funktionalisierte DNA verwenden. DNA, die eine gewisse chemische Gruppe zum Beispiel am Ende hat. In dem Fall von Membranen zum Beispiel ein Membranmolekül, sowas wie Cholesterin. Das hilft dann der DNA, sich quasi in die Membran, in diese Zellhülle zu selbst assemblieren. Und dann formt sich die Pore. Und dann können Stoffe von in der Zelle nach draußen oder von außerhalb der Zelle nach drinnen wandern. Das ist die Idee. Selbst replizieren kann sich diese Struktur erstmal nicht.
Das ist so ein bisschen wie so eine Tütensuppe. Ich habe dann diese DNA-Bausteine und dann kippe ich das zusammen und dann koche ich und nachher fügen die sich selber so zusammen, wie ihr das vorher berechnet und geplant habt.
Genau.
Der nächste Schritt wäre jetzt dann praktisch, dass ich diese Tütensuppe selber replizieren kann, so in der Art.
Wenn die Anwendung ist, dass wir eine künstliche Zelle bauen, genau dann müssen wir beginnen, über Selbstreplikation nachzudenken. Wenn wir hingegen sagen, okay, wir wollen nur eine Nanopore bauen, die ein guter Sensor ist, oder wir wollen ein DNA-Origami bauen, was eine Art von, ja, was eine Art von molekulares Schachbrett ist, um andere Komponenten beispielsweise zu positionieren, dann gibt es auch ganz, ganz viele Anwendungen, die heute schon möglich sind, in denen sich diese Strukturen niemals selbst replizieren müssen. Genau. Und ja, vielleicht ganz kurz, wie wissen wir, dass diese Strukturen dann die Form haben? Wir haben vorhin, hattest du, Philipp, über Strukturbiologie gesprochen, über wie man Strukturen nachweisen kann. Und genau die Methoden, die da in der Biologie zum Einsatz kommen, die verwenden wir auch. Also wir verwenden zum Beispiel ein Rasterkraftmikroskop, was die Oberfläche sozusagen abtastet, um Strukturen auf der Nanometerskala sichtbar zu machen, oder genauso Elektronenmikroskopie, um eben diese sehr, sehr feinen Strukturen auch aufzulösen, damit wir uns auch wirklich sicher sein können, dass wir tatsächlich die Form, die wir im Computer entworfen haben, auch simuliert haben, auch tatsächlich gefaltet haben.
Das sind, glaube ich, auch so die Bilder, die man kennt, wenn man sich so mal mit DNA-Origami auseinandergesetzt hat. Dieser Smiley, das war, glaube ich, auch mal auf einer Titelseite oder von einem
Ja.
bekannten wissenschaftlichen Journal. Oder ich habe gesehen, du
Von Paul
zeigst auch die
Rothman.
Krokodile, als du im Cavendish-Labor
Ja.
gearbeitet hast, dass das so DNA-Krokodile gebastelt habt.
Jede Form
Und das Ganze geht
geht.
aber ja auch, genau, und das ist in zwei Dimensionen. Das ist, glaube ich, noch relativ einfach zu berechnen. Aber die Poren, das ist ja auch eine dreidimensionale Organisation. Da muss dann schon ein Programm dahinter stehen, so wie du es beschrieben hast, wo man dann auch die räumliche Struktur ja
Genau,
vorberechnen
genau.
kann.
Und daran sieht man auch schön, wie kollaborativ diese Forschungsfelder sind. Ja, also man muss wirklich sagen, DNA-Origami und DNA-Nanotechnologie ist enorm gewachsen durch die Zusammenarbeit von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Wissenschaftlern und Leute, die wirklich es sich zum Ziel gesetzt haben, auch Werkzeuge anderen zugänglich zu machen. Also zum Beispiel die DNA-Origami Design Software, die wir verwenden, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Aber auch, ja, auch ganz andere Forschungsfelder, die zum Beispiel überhaupt erst dazu beigetragen haben, dass wir DNA so einfach und so kostengünstig in großen Maßstäben synthetisch herstellen können. Ja, ohne diese Entwicklungen wäre DNA-Origami, so wie es heute von so vielen Gruppen verwendet wird, überhaupt gar nicht erst denkbar.
Ja, ich fühle mich auch gerade so zurückversetzt in gerade die Forschung, die ich während meiner Doktorarbeit gemacht habe. Da habe ich auch DNA hergestellt und ein Basenpaar musste dann auch immer modifiziert sein, weil da noch ein Schwefel dran hängt, womit man dann ein Protein dran, also ein Cysteinprotein mit einer bestimmten Aminosäure, dann konnte man wirklich das zu einer festen atomaren Bindung machen. Und da haben wir dann auch immer diese Oligonukleotide, so 10, 15 DNA-Basen, die kann man dann wirklich Base für Base aneinander klicken oder die chemische Reaktion so basteln lassen und dann an einer bestimmten Stelle nimmt man halt ein modifiziertes und danach kommt wieder normal und dann kann man ganz genau festlegen, an welchem A, T, G oder C, das sind dann die vier Grundbausteine von der DNA oder vielleicht auch am Backbone oder so oder am Ende, an dem Phosphor oder an Phosphat dran, am Zucker und so. Da kann man ja verschiedene Endmodifikationen machen. Und das fand ich damals auch schon so spannend, dass man das einfach bei einer Firma bestellen kann. Da muss man noch ein bisschen
Ja.
kochen. Das ist so die Tütensuppe. Aber dann hatte ich 150 Basenpaare mit genau den Endungen, die ich haben wollte, Protein dran. Und dann war das, ich habe es nur benutzt, um es einfach festzukleben, dass das Nukleosom stabiler ist. Das war eher Grundlagenforschung. Ich habe bis heute kein Anwendungsbeispiel gefunden, aber das gibt es wahrscheinlich auch irgendwo.
Genau, was du jetzt beschreibst, was DNA-Origami uns jetzt darüber hinaus ermöglicht, ist, dass wir sagen, okay, dadurch, dass jede Sequenz sozusagen einzigartig ist, ist es sozusagen ein einzigartiger Barcode, der uns ermöglicht, jetzt diese Modifikation zu positionieren an genau der Stelle, wo wir sie haben können. Also stell dir beispielsweise vor, das Krokodil könnte an seiner Nasenspitze und an seiner Schwanzspitze jeweils im Abstand von exakt 50 Nanometern jeweils diese Modifikationen haben. Und somit könnte man genau die Nukleosomen, was auch immer für Komponenten man positionieren wollen würde, an diesem, ja, könnte man sozusagen DNA-Origami verwenden als eine Art von molekulare Positionierungseinheit sozusagen. Und das hat auch ganz spannende Anwendungen tatsächlich. Also gerade in Zusammenarbeit mit Kollegen aus der Immunologie machen wir uns Gedanken, ob man nicht beispielsweise bessere Impfstoffe machen könnte, wenn man Antigene nicht frei in Lösung injizieren würde, sondern beispielsweise exakt positioniert auf einem DNA-Origami. Also könnte man nicht zum Beispiel langanhaltendere oder bessere Immunantworten auslösen, gerade in Fällen, wo vielleicht konventionelle Vakzine eben nicht langanhaltende oder gut genug Immunantworten auslösen, so wie beispielsweise bei Malaria das der Fall ist, wenn man einfach die Antigene exakt positioniert, vielleicht ähnlich wie sie auch auf der Virusoberfläche in ganz gewisser Anzahl, in ganz gewissen Abständen vorkommen. Können wir das auf DNA-Origami nachbauen sozusagen?
Das wäre dann auch so in dem Schlüssel-Schloss-Prinzip, aber wirklich genaue Passung auf
Genau
das, was man von dem
positioniert.
Virus-Antigen kennt.
Ja.
Okay.
Ja.
Ich hatte
Also
vorhin
das wäre
gedacht,
eine so eine
als du auch
Anwendung
von
auch von DNA-Origami, wo nicht nur wir, sondern auch Gruppen weltweit sich ja gerade ganz intensiv damit beschäftigen, ob man nicht bessere Vakzine bauen könnte mit Hilfe von DNA-Origami.
Ich hatte gerade auch vorhin, als du erwähnt hast, RNA. Ich weiß auch noch, dass RNA bei uns immer so ein bisschen verpönt war, weil es ist viel weniger stabil und aber auch viel beweglicher. Das Molekül selber ist eine Herausforderung, nehme ich an. Und dann hatte ich gedacht, ah ja, Immun, klar, Immun, dann so, man kennt das ja vielleicht jetzt noch von diesen Covid-Vakzinen, mRNA. Aber das ist gar nicht das, was du machst, oder? Benutzt ihr die RNA woanders?
Wir neben DNA-Origami gibt es inzwischen auch ganz analog RNA-Origami. Und ich sage jetzt ganz analog, aber so ganz analog ist es eben gar nicht, genau aufgrund der Sachen, die du schon erwähnt hast. RNA ist einfach ein ganz anderes Molekül. Ich muss sagen, als Physikerin war mir das gar nicht so bewusst. Man denkt, ah, DNA, RNA, beides irgendwie Nukleinsäuren, wird schon irgendwie ähnlich funktionieren. Beides hat irgendwie Basen, A, T, G und C oder eben im Fall von RNA, T, Thymin ersetzt durch Uracil, durch U, aber ansonsten sind es doch ganz ähnliche Moleküle. Aber die Faltung dieser Moleküle oder gerade auch deren Beweglichkeit, wie du es genannt hast, oder deren Fähigkeit, zum Beispiel chemische Reaktionen einzugehen, macht sie ganz, ganz, ganz anders. Und man muss auch sagen, genau aufgrund dessen ist RNA-Origami noch ganz, ganz weit hinterher, wenn man es beispielsweise mit DNA-Origami vergleicht. Jetzt gibt es aber eine neue Technik, wir nennen die co-transkriptionelles RNA-Origami-Falten. Die wurde entwickelt in dem Labor von Ebbe Andeslin at Aarhus University, wo es eben darum ging, dass wir sagen können, okay, wir nehmen DNA jetzt doch wieder in der Art und Weise, wie die Natur die DNA verwendet, nämlich als Erbinformationsspeicher. Und wir designen jetzt ein Gen, was für ein RNA-Origami kodiert sozusagen. Das bedeutet, wir nehmen ein Gen, wir geben eine Polymerase dazu, die eine RNA herstellt. So, und diese RNA ist jetzt so designt, dass sie sich quasi auf sich selber zusammenfaltet. Das heißt, das RNA-Origami entsteht sozusagen in dem Moment, wo die DNA von der Polymerase abgelesen wird. Das heißt, man kann sich wirklich vorstellen, die entsteht so ähnlich wie ein Protein, wenn es aus dem Ribosom rauskommt. Es faltet sich wirklich von einem Strang. Also das Wort Origami, beim Origami-Falten darf man ja auch nur ein Stück Papier verwenden. Und tatsächlich bei RNA-Origami ist es auch so, anstatt ganz, ganz viele kurze DNA-Stücke miteinander zu verknüpfen, nehmen wir jetzt wirklich einen langen RNA-Strang, der sich während dem Prozess des Auslesens der DNA sozusagen faltet. Und so, wir finden das ganz, ganz spannend, oder ich finde es super spannend, weil wir jetzt auf einmal beginnen können, unsere molekulare Maschinerie für künstliche Zellen genetisch zu kodieren. Das heißt, unsere künstlichen Zellen beginnen jetzt ihr eigenes Genom zu haben, sozusagen, was für funktionelle RNA-Origami-Einheiten kodiert. Und was wir jetzt auch nicht mehr machen müssen, ist, es passiert jetzt alles bei 37 Grad. Ja, das heißt, wovon ich vorhin gesprochen habe, wir müssen erhitzen und runterkühlen, ist alles nicht mehr nötig. Die RNA-Origamis können wirklich innerhalb von der künstlichen Zelle oder auch innerhalb von der lebendigen Zelle einfach jetzt produziert werden, als sozusagen, ja, als molekulare Maschinerie. Und so beginnen wir jetzt genetisch zu kodieren. Und das ermöglicht uns natürlich später auch irgendwann die Evolution von künstlichen Zellen.
Genau, da kommt man jetzt ja praktisch wieder näher an dieses künstliche Leben, an die Selbstreplikation dann auch dran mit diesen.
Genau, absolut, absolut.
Das erinnert mich auch an ein Thema, wo ich auch, als ich noch in der Physik gearbeitet habe, habe ich mal so einen Literaturvortrag gehalten, weil es mich einfach interessiert hat. Ich habe so ein Review-Paper gefunden über Theorien eigentlich, wo möglicherweise das biologische Leben herkommt, wie sich das entwickelt hat. Und dann war
Super
eine
spannend.
Theorie auch diese Ribozyme. Das sind ja an sich auch RNA-Moleküle, die aber unter bestimmten ionischen Bedingungen mit Magnesium drumherum und so weiter, wenn sie sich replizieren, also die replizieren sich selbst, ohne noch dieses Proteinwerkzeug, also ohne so eine Polymerase. Eine DNA braucht ja so ein Protein, wofür es selber kodiert. Das wird dann schnell zu so einem Henne-Ei-Problem. Fragt man sich, was war zuerst, aber wie hat das angefangen? Da gibt es ja auch Theorien dazu. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch extrem schwer zu bestätigen, als
Ist
Experiment
lang her.
nachzumachen. Aber genau, es gibt ja heutzutage auch noch in dem Spliceosom, oder wo dann bestimmte Stücke vom Genom rausgeschnitten werden. Das sind auch so RNA-Sequenzen, die bestimmte Strukturen haben, die aber katalytisch aktiv sind. Also die schneiden können und basteln können. Also es ist wie eine Schere, die sich dann selber
Ja,
ausschneiden kann.
genau deswegen finden
Ja.
wir auch RNA so spannend, ja, weil genau was du beschreibst, Ribozyme sind eben RNA-Strukturen, die katalytisch aktiv sein können, also die auch eine Art von chemischer Reaktion eben katalysieren können. Und das ermöglicht natürlich auch Prozesse, die außerhalb von Gleichgewicht stattfinden. Und Leben ist irgendwie so, ja, als Physiker würde man sagen, ein Zustand von thermodynamischem Nichtgleichgewicht. Ja. Also wir brauchen eben etwas wie Metabolismus oder chemische Reaktivität. Und RNA kann eben genau so ein Schnittstellenmolekül sein, wo man sagt, okay, einerseits speichert es Informationen, andererseits ermöglicht es aber eben auch Funktion. Und genau dieser Link zwischen Information und Funktion ist letztlich wiederum, was Grundvoraussetzung ist dafür, dass Evolution funktionieren kann. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man hat eine RNA-Sequenz, die katalytisch aktiv ist, die eine ganz gewisse chemische Reaktion ausführen kann, dann kann man jetzt sagen, okay, jetzt verändern wir die Sequenz an einer Stelle durch Mutagenese, durch eine Mutation, also durch eine genetische Veränderung. Eine Base tauschen wir aus und dann testen wir, ist die Funktion jetzt besser oder schlechter? Wir sehen, sie ist besser, okay, tauscht man vielleicht noch eine aus und sie wird immer besser oder wird eben immer oder geht gar ganz verloren, ja. Und da merkt man schon, wie Evolutionsprozesse langsam in den Gang kommen können. Und das eben, ja, wenn man dann noch sich überlegt, okay, jetzt packt man das Ganze in eine künstliche Zellhülle, ja, dann kann man sich langsam vorstellen, wie so eine Art von ganz, ganz simpler künstlicher Zelle aussehen könnte.
Also sozusagen auch, was ist das Notwendigste, um überhaupt eine Zelle dann zu generieren? Also was brauche ich als mindestens sozusagen, was die Grundvoraussetzung, damit es überhaupt funktionieren kann, damit sich das dann weiterentwickeln kann? Und die Frage ist dann für mich auch noch, was macht dann Leben eigentlich aus? Das ist ja so eine Grundfrage, die man irgendwie so spontan denkt man, ja klar, Leben verstehe ich, weiß ich, was das ist, ne? Irgendwie Zellen und so. Und wenn man sich damit genauer beschäftigt, dann wird es ja wahnsinnig komplex und kompliziert und man versteht eigentlich gar nicht mehr, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Materie und Leben. Wenn ich jetzt einen Computer habe, sagen wir, wir haben jetzt diese ganzen KI-Geschichten, da könnte man jetzt sich vorstellen, es wird irgendwann künstliches Bewusstsein erschaffen oder ähnliches, ne, was sich auch vielleicht weiterentwickeln kann und irgendwie und trotzdem fragen wir uns, ab, ja, kann das Leben sein oder was? Was wären Voraussetzungen für Leben oder mit was für einer Definition arbeitet ihr, arbeitest du?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, also genau, ich kann das absolut bestätigen. Je mehr man sich darüber Gedanken macht, was ist eigentlich Leben, desto mehr verschiedene Definitionen lässt man sich durch den Kopf gehen und desto mehr realisiert man, wie schwer es eigentlich ist, Leben zu definieren. Ja, und ich denke, vielleicht brauchen wir auch gar keine endgültige oder allgemeingültige Definition, sondern wir brauchen eigentlich nur eine Zieldefinition sozusagen für uns, was wir eigentlich erreichen wollen. Und für mich ist eine ganz gute Zieldefinition sozusagen angelehnt an die Definition der NASA zur Definition von Leben. Die NASA sagt sinngemäß, Leben ist ein sich selbst replizierendes chemisches System mit der Fähigkeit, darwinsche Evolution zu machen. Und genau so ein System nachzubauen, das haben wir uns letztlich zum langfristigen, zum großen, großen Ziel gesetzt. Findet man natürlich von Leben ganz, ganz andere Definitionen. Ja? Also von einer Liste von Eigenschaften, sowas wie Metabolismus, Reizbarkeit, Bewegung, Selbstreplikation, ja, findet man eine Liste von Eigenschaften, ja. das finde ich nicht so sinnvoll für uns zum Nachbau einer Zelle, weil dann ist man dazu verleitet, eine Eigenschaft nach der anderen nachzubauen. Und wenn man dann beginnt, all diese Eigenschaften zusammenzusetzen, dann merkt man, wie schwierig eigentlich dieser Integrationsschritt ist. Und man realisiert, dass man vielleicht Bauteile verwendet hat, die gar nicht die Fähigkeit zur Evolution haben können, ja. Und deswegen gleich so die mehr von Funktionsseite auszudenken, was ist denn, was wir auf funktionelle Art und Weise erreichen wollen, ist, finde ich, sehr, sehr hilfreich, anstatt so auf einzelne Eigenschaften abzuzielen. Die einzelnen Eigenschaften sind aber super sinnvoll, super hilfreich, wenn man beispielsweise einfach ein System bauen will, was beispielsweise die Fähigkeit hat, sich fortzubewegen, um ein Medikament zum Zielort zu bringen. Ja, dann ist genau das Richtige. Ich brauche doch keine Evolution, ich brauche keine Teilung, ich brauche eigentlich nur Bewegung. Ja, und dann überlege ich mir, wie kann ich genau diese Eigenschaft, dieses Modul sozusagen realisieren. Und das ist auch was wir machen, aber auch viele andere in dem Feld, wo man sagen, okay, wie kann man denn nutzbare Module bauen, die irgendwie gewisse Eigenschaften in Anlehnung von Leben haben, die eben für etwas ganz Bestimmtes nutzbar sein können.
Es scheint mir auch sinnvoll, dass man da nicht von vornherein bestimmte Sachen ausschließt oder so zu konkrete Vorstellungen vielleicht hat. Wenn ich jetzt so von einer allgemeinen Vorstellung von Leben ausgehe, dann kann man natürlich immer mehr Punkte dazu nehmen. Das muss aus Zellen bestehen und so weiter. Und vielleicht sind aber diese Funktionen und Eigenschaften, die einen interessieren, auch anders umsetzbar, ne, wie du sagst. Und dann ist es vielleicht auch eben wirklich spannend zu gucken. Vielleicht können wir das ja auch ganz anders machen, als es jetzt in der Natur passiert ist. Also wir müssen ja nicht genau die Natur nachbauen, sondern es kann ja auch spannender sein, was anderes zu bauen. Obwohl es natürlich auch hilfreich wäre zu verstehen, wie das Leben hier auf unserem Planeten entstanden. Da kann das ja auch beitragen, wenn ich das richtig verstehe. Aber es kann ja auch sein, dass wir eben ganz neues Leben schaffen, was eben anders funktioniert, wie das Leben, was wir kennen. Kann man das so verstehen?
Ja, also ganz wichtig ist mir, dass wir eben schon von zellulären Minimaleinheiten sprechen. Ich spreche jetzt nicht von irgendwie der Neuerschaffung von irgendeinem Homunculus oder irgendeinem Leben 2.0, was sich auf dieser Erde irgendwie ja in Konkurrenz zum bestehenden Leben tritt oder sowas. Wir sprechen wirklich sehr, sehr minimalistisch gesehen von einer funktionalen Minimaleinheit, wirklich von einer Zelle, ja. Also auch um das nochmal ganz klar zu machen, wenn man sich jetzt überlegt, was man damit vielleicht auch, welche ethischen Fragestellungen man da vielleicht auch in diesem Kontext irgendwie bedenken muss, ja. Trotzdem ist es natürlich richtig. Die Frage ist immer, was ist die eigene Motivation? Ja, also es gibt natürlich Wissenschaftler, die sagen, ich will rausfinden, wie ist das Leben auf der Erde entstanden? Und dann muss man sich natürlich auseinandersetzen mit präbiotischen Bedingungen und so weiter. Tatsächlich ist es bei uns so, dass ist es für mich so, dass ich sage, okay, ganz egal, wie das Leben entstanden ist, wie könnte man Leben nachbauen, wenn wir ganz frei sind, wenn wir uns ganz frei machen von irgendwelchen Einschränkungen, wenn wir sagen, okay, das Problem ist komplex genug, ja, und es ist erstmal im ersten Schritt eigentlich egal, was damals passiert ist, wir können vielleicht davon lernen, uns ist es auch egal, wie Leben aktuell ausschaut, wir wollen einfach eine funktionale Minimaleinheit bauen, ja. Kreative Lösungen sind erlaubt. Wir beschränken uns nicht auf das, was es gegeben haben könnte oder was es aktuell gibt. Ja, weil das Problem eben so schwierig ist, dass es oftmals hilft, dass es vielleicht erlaubt sein kann, eben diese Einschränkungen ja einfach zu entfernen.
Ich finde es auch spannend, so wie du das beschreibst, so mit verschiedenen Ansätzen so komplett neue Wege zu gehen, aber eher mit dem funktionalen Blick, dass man sagt, ja, ich kann mir so eine Vesikelbox vorstellen und dann baue ich mit DNA-Origami Poren, irgendeine selbstreplizierende Art von Nukleinsäure drin und so denken wir, okay, ein Minimalprodukt von oder so ein MVP oder Minimal Viable Product oder sowas,
ja.
Sowas in der Art. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn jemand zuhört, der vielleicht jetzt noch nicht in so einem biochemischen oder biophysikalischen Labor gearbeitet hat, der wäre wahrscheinlich enttäuscht, weil das ist ja die meiste Zeit pipettiert man einfach in so winzig kleinen Röhrchen durchsichtige Flüssigkeiten umher und mixt das zusammen und sieht dann auch gar nichts und braucht dann so ein Rasterkraftmikroskop, um das sichtbar zu machen oder Röntgenstrahlen, Laserstrahlen oder was auch immer. Und meine Frage, was ich mir vorstelle, was mir schwerfällt nachzuvollziehen, weil ich selber halt diesen wissenschaftlichen Weg gegangen bin. Aber ich könnte mir vorstellen, dass von dem, was du so erzählst, neue Arten von so replizierenden Zellen und auch DNA und RNA, da kennen ja vielleicht die Leute aus der Covid-Pandemie noch Viren und so, dass da vielleicht Vorstellungen von verbunden sind in der Öffentlichkeit, wo Leute sagen würden, oh, woran forschst du denn? Ist das gefährlich? Oder kann das in die Hose gehen? Oder kann das irgendwie aus dem Labor raus und plötzlich haben wir überall so kleine DNA-Krokodile und so? Ist ja wahrscheinlich nicht so, aber kommst du in Kontakt mit solchen Gedanken?
Auf jeden
Oder
Fall.
Von der Öffentlichkeit, nicht von selbst, aber vielleicht von außen?
Auf jeden Fall. Also ich denke, ganz, ganz wichtig ist eben zu sagen, dass unsere, ja, also unsere künstlichen Zellen sind wirklich Lipidhüllen, Fetthüllen mit DNA oder RNA-Origami darin. Ja. Diese brauchen sehr, sehr exakt definierte Laborbedingungen, um überhaupt stabil, lebendig, sie sind ja nicht mal lebendig, um überhaupt stabil sein zu können. Also auf eine Art und Weise spielen wir mit Molekülen. Ja. Jetzt ist es natürlich so, dass es genau aus diesem Grund, um genetisch verändertes Leben zum Beispiel auch, ja, unter Laborbedingungen damit arbeiten zu können, gibt es Gentechnikgesetze, die eben in Laboren, wo das gemacht wird, auch Anwendung finden müssen. Noch arbeiten wir nicht mit lebendigen künstlichen Zellen. Sobald aber mal dieser Schritt erreicht sein sollte, müsste man natürlich diese Gentechnikgesetze auch auf unsere Systeme anwenden. Und genau damit ist auch genau definiert, wie man letztlich damit umzugehen hat, wie man sicherstellt, dass eben eine solche künstliche Zelle nicht aus dem Labor irgendwie ja, entkommen kann oder sich unkontrolliert vervielfältigen. Wobei, wie gesagt, unsere Zellen sich ja noch nicht mal vervielfältigen können. Insofern sind wir da noch viele Schritte davon entfernt.
Ich finde es auch ganz spannend, weil da gibt es ja diese ganze Dual-Use-Problematik. Und wenn du in der Wissenschaft arbeitest, dann forschst du eine bestimmte Richtung und das ist völlig klar, dass du da bestimmte Ziele mit verfolgst. Und in ganz vielen Wissenschaftsbereichen gibt es ja dann aber auch noch die Auslegung, okay, wofür könnte ich das gebrauchen, um da vielleicht, das weiß man gerade als Physiker oder Physikerin oder mit der Atomkraft, hat ja auch schon Bücher drüber geschrieben, aber diese ganze Dual-Use-Problematik, du als Forscherin, oder ich stelle es mir so vor, weil ich formuliere es mal als Frage, hast du das im Blick, diese Dual-Use-Problematik? Und die andere Frage wäre, wenn du an solchen Dingen arbeitest, kommuniziert dir da die Hochschule, die Uni Heidelberg, wo du jetzt bist, auch, sagen wir, Randbedingungen oder ich weiß nicht was?
Also ich würde sagen, Forschung ohne Dual-Use-Problematik gibt es nicht. Ja? Also ich denke, jede Art von wissenschaftlichen Fortschritt muss immer verknüpft sein mit dem Gedanken, was könnte damit Gutes machen und was könnte damit noch gemacht werden. Ja, das gilt für mein Feld sowie für jede andere Art der Forschung. Ich muss sagen, dass wir da, glaube ich, gerade in dieser Bottom-up synthetischen Biologie eigentlich sogar recht weit sind. Also in all unseren Konsortien sind beispielsweise, ist die Ethik, die Philosophie sehr, sehr prominent immer vertreten. Das heißt, wir laden die ein zu unseren Konferenzen. Wir haben gemeinsame Konferenzen. Jetzt im November fahre ich in Rom zu einem Ethikkongress. Das heißt, wir sind da in extremst engem Austausch, obwohl wir noch in einer extremst frühen Phase sind, wo das vielleicht sogar fast eher Spinnerei ist als irgendwie eine realistische Debatte. Trotzdem finde ich die Debatte sehr, sehr wichtig und auch den Austausch mit der Öffentlichkeit extrem wichtig. Und genau deshalb machen wir das auch. Und ja, ich bin dankbar für die Möglichkeit heute, aber generell für jede Möglichkeit eben über die Forschung zu sprechen, die wir machen und wie wir sie einsetzen wollen, nämlich um Krankheiten zu heilen, langfristig gesehen, um ja auch irgendwie eine grundlegende menschliche Neugier nach der Frage, was ist Leben, wie könnte Leben sein, irgendwie zu beantworten. Aber ja, natürlich auch muss man sich Gedanken machen, was könnte noch damit gemacht werden. Und in diesem ständigen Austausch stehen wir eben mit Experten, ja, weil ich bin kein Experte in der Ethik und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, eben auch dann ja sich mit Leuten auszutauschen, die sich damit wirklich auskennen.
Da habe ich noch Moritz Helmstetter, mit ihm haben wir mal gesprochen. Das ist du warst ja bei Max Planck und er ist jetzt noch bei Max Planck für Hirnforschung. Und er hat das auch, gerade diese, wenn man aus der Grundlagenforschung kommt, diese, zum einen diese wahnsinnige Neugier und dieses Bottom-up-Sachen erforschen und grundlegend verstehen, beschrieben, aber dabei auch immer die Wichtigkeit, mit angrenzenden Gebieten und auch mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren?
Kommunikation mit angrenzenden Gebieten eben gerade deshalb auch in unserem Fall, weil was wir machen eben neugiergetriebene Forschung ist und weil ich aber gleichzeitig denke, dass die Technologien, die wir entwickeln, eben sofort anwendbar sind und dass diese Anwendungen auch zu identifizieren und dann aber auch eben umzusetzen, also zum Beispiel auch gerade in einer klinischen Translation, genau dafür ist es so schön, eingebettet zu sein in einer Uni wie der Uni Heidelberg oder auch, ja, wo das Klinikum da ist, wo Experten da sind, die sich wirklich ganz konkret damit beschäftigen, welche Probleme gibt es in der Medizin, wie können wir potenziell neue Technologien, wie die wir entwickeln, auch direkt zum Einsatz bringen. Und das finde ich eben sehr, sehr schön, dass wir neugiergetriebene Forschung machen können, aber eben gleichzeitig die Anwendung irgendwie schon gleich mitdenken oder nicht erst Jahre warten, bis irgendwas ja, anwendbar ist.
Du hattest ja auch schon Beispiele genannt für eine potenzielle Anwendung, eben mit dem Immunsystem. Gibt es da noch weitere Ideen, wie man das verwenden könnte?
Ja, also ich hatte ja auch schon gesprochen, okay, wenn man eben diese künstlichen Zellhüllen, Vesikel immer komplexer ausstattet mit komplexeren Funktionen, mit komplexeren Einheiten sowie der Möglichkeit zur Fortbewegung und so weiter, dann kann man das natürlich auch sehr gut sich vorstellen als sehr gerichtetes Vehikel zum Medikamententransport zum Beispiel. Das wäre eine andere Anwendung. Oder auch in der Art von Technologien, die wir entwickeln. Also zum Beispiel, als wir uns mit der künstlichen Zellteilung beschäftigt haben, haben wir uns angeschaut, wie Vesikel sich deformieren als Funktion von der Zahl von Teilchen in Lösung, dem osmotischen Druck. Und haben dann gemerkt, dass die Funktion eigentlich so gut vorhersehbar ist, dass man die Form von Vesikeln eigentlich als Osmolaritätssensor, als Sensor für die Zahl der Teilchen in Lösung verwenden kann. Und zwar als ein Sensor, der kompatibel ist mit Lichtmikroskopie. Und so kann man sich eben überlegen, okay, wir wollten eigentlich künstliche Zellteilung erforschen, aber tatsächlich haben wir vielleicht eine Art von Sensor entwickelt, der verglichen mit existierenden Sensoren viele, viele Vorteile hat, nämlich zum Beispiel die Tatsache, dass er kompatibel ist mit Mikroskopie und man Lösungen nicht einfrieren muss. Und ja, natürlich, daran muss man einfach denken. Ja? Also da, wenn man diese neugiergetriebene Forschung macht, ich finde, dann ist man es irgendwie sich selber und der Öffentlichkeit auch schuldig, zu sagen, okay, vielleicht fällt uns ja was auf, was wir damit machen können. Ja, so ähnlich wie Henry Ford gesagt hat, Mensch, hätte ich die Leute gefragt, was sie wollen, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde und man hätte das Automobil vielleicht nie erfunden. Ja, also genauso forschen wir an etwas, was komplett neugiergetrieben ist. Aber manchmal ergeben sich Anwendungen, mit denen wir selber eben gar nicht gerechnet hätten. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen auch.
Ja, da braucht es natürlich eine gewisse Offenheit. Und ich finde das auch cool, wie du das berichtest, weil ich glaube, das passiert relativ häufig in der Wissenschaft, dass Sachen zufällig entdeckt werden, dass man Sachen ausprobiert, weil Neugier getrieben, ich spiele, oder? Ich probiere Sachen aus, natürlich mit wissenschaftlichen Standards und unter Laborbedingungen, so. Das ist jetzt nicht wirklich so ein Spiel wie im Sandkasten, aber vielleicht doch hat so eine Komponente. Ich habe, als ich das gelesen habe, so auf deiner Webseite, was du so machst, und ein Begriff ist mir mal aufgefallen, ich weiß nicht, ob es so wörtlich dasteht, aber Biophysical Engineering. Und das ist immer so eine Sache, die mich wahnsinnig fasziniert, auch in meinem jetzigen Beruf, wo ich Curriculumsentwicklung mache oder Lehrentwicklung, immer dann, wenn es um Interdisziplinarität geht. Weil was ich sehe, ist, es gibt Studiengänge, Biologie, Physik kann ich studieren, ich kann Maschinenbau studieren und so weiter. Aber immer dann, wenn es um interdisziplinäre Studiengänge geht, dann wird es schwierig, weil das beinhaltet so viel, nicht nur die wissenschaftliche Kompetenz, dass man wirklich fachlich super versiert ist, sondern dieses auch nach rechts und links schauen können und mit den Leuten rechts und links zusammenarbeiten zu können auf eine produktive und konstruktive Art und Weise. Und gerade bei Biophysical Engineering, da ist so viel da drin, da ist Biologie und Physik und die sprechen ja sowieso schon oft nicht so gern zusammen miteinander. Und das habe ich an der Uni Konstanz erfahren, da macht man sich doch eher ein bisschen übereinander lustig. Und wenn dann auch noch die IngenieurInnen dazukommen, die haben ja wieder eine ganz andere Fachkultur. Und dann habe ich mich gefragt, wie sieht das bei dir in der Forschungsgruppe aus? Suchst du da wirklich Leute aus, die verschiedene Blickwinkel mit reinbringen oder verschiedene Expertisen haben? Oder machst du das bewusst und by design?
Absolut. Also meine Gruppe ist ganz bunt gemischt vom Hintergrund her. Ja? Also wir haben Biologen, Biochemiker, Physiker, Physikerinnen, Medizinerinnen hatten wir schon. Wir haben Leute, die eher einen computational Hintergrund haben. Das heißt wirklich, wirklich Chemiker, ja, also wirklich ganz, ganz bunt gemischt. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, ja. Also ich glaube, jede Disziplin, egal wo man herkommt, man bringt irgendwie was mit und man muss was Neues lernen. Und ich glaube, das ist immer so in der Forschung, ja. Also wir wollen ja was Neues erfinden. Das heißt, man kann das nicht gelernt haben per Definition, woran man später arbeiten wird. Und ich denke, jeder von diesen grundlegenden Studiengängen gibt einem etwas mit auf dem Weg, was einem, ja, danach später hilft. Also für mich in der Physik war es zum Beispiel wirklich dieses Modelldenken, sich zu überlegen, okay, wie sehr können wir ein System abstrahieren? Und jetzt wollen wir ein Modell von einer Zelle bauen. Ja, also auch hier wieder irgendwie so eine abstrakte Denkweise, die man irgendwie mitgenommen hat aus dem Studium. Und natürlich gibt es viele, viele Dinge, die man lernen muss, wenn man in die Forschung geht. Und das ist eigentlich auch was am meisten Spaß macht, dass man nie aufhört zu lernen.
Das ist ein gutes Beispiel für die Transdisziplinarität von diesem Forschungsfeld, eigentlich, weil es so übergreifend ist. Und dann kann man zwar mit dem Blick aus einer bestimmten Perspektive draufschauen, aber eigentlich braucht es ja so einen Überblick in verschiedene Richtungen. Also die Disziplin, die ist eigentlich schon einengend dann ein Stück weit. Und deshalb hilft es, wenn viele Blickwinkel zusammenkommen, dass man dann eben auch neue Perspektiven bekommen kann. So in der Art stelle ich mir das vor.
Ja, sehe ich ganz genauso, sehe ich ganz genauso, ja. Also es ist dann auch immer wieder schön zu sehen, wie, ja, man sich gegenseitig irgendwie das Programmieren beibringt oder, ja, ein Verständnis für Biologie oder was auch immer es denn ist, also.
Und das heißt aber auch dieses Problem, wenn man das jetzt mal so nennen will, von dem wir bauen, wir versuchen jetzt verschiedene Funktionen nachzubauen, ist ja eigentlich auch gar nicht in einer bestimmten Disziplin dann zu verorten.
Ist nicht möglich.
Es ist nicht möglich. Das heißt, es ist auch schon ein transdisziplinäres Problem, was als solches so auch definiert sein sollte. Ich frage mich, ob es manchmal auch möglich wäre, sozusagen Studiengänge aufzubauen, die schon auf bestimmte Probleme hin abzielen, die praktisch nicht so disziplinär orientiert sind, sondern, aha, was brauche ich für Fertigkeiten? Ich brauche ein bisschen Physik, ich brauche ein bisschen Biologie, ich muss ein bisschen was von Computation verstehen und solchen Sachen. Oder ist es dann wieder zu schwierig, weil man nicht so den Werkzeugkoffer hat, sondern dann hat man zu viel verschiedene Einzelteile und hat dann gar keinen, kann mit denen nicht richtig arbeiten, oder ich weiß nicht, was da wirklich gut wäre.
Dazu gibt es verschiedene Meinungen, ja, und mir fällt es echt schwer, aber also ich würde sagen, es ist schon gut, sich einmal in die Tiefe mit einem Problem beschäftigt zu haben, ja. Ja, auch wenn vielleicht ich jetzt in meinem täglichen Alltag keine Quantenfeldtheorie mehr mache, irgendwie war es gut, mal in die Tiefe sich in ein Problem reinzudenken, ja. Das heißt, gerade so auf dem Bachelor-Level, ja, da sich mal wirklich einer Disziplin zu widmen und da auch in die Tiefe zu gehen, ist, glaube ich, gut, auch wenn es nicht verbieten sollte, links und rechts zu schauen, ja. Aber dann gerade auf Master-Level dann zu beginnen, okay, wo gibt es disziplinäre Schnittstellen, die gerade wirklich in der Forschung Neues ermöglichen und den Leuten da auch Freiheiten zu lassen, ja. Also schlaue Leute finden eh ihren Weg, ja. Und denen einen Baukasten zur Verfügung zu stellen und zu sagen, okay, das ist, wie ich mein Profil zusammenbauen will. Ich glaube, das ist sehr, sehr schön.
Da habe ich auch noch den Professor Mittelstraß im Ohr. Das war, glaube ich, auch das, was er gesagt hat. Für wirkliche Interdisziplinarität muss man erstmal in die Tiefe gehen können, damit das auf einem soliden Fundament steht. Und dann aber auch die Fähigkeit entwickeln, nicht festgepflanzt zu sein an einem Ort, sondern auch, weiß nicht, ich stelle mir das vor wie so ein Bambus, der dann wächst und dann aber auch nach rechts und links weiter wächst, wenn man da keine Rhizomsperre hinbaut.
Ja, das ist eine schöne Analogie, das will ich absolut unterschreiben, ja.
Und du hast ja in deinem Labor auch oder benutzt, ihr benutzt ja auch verschiedene Techniken. Und das ist nicht nur das DNA-Origami, sondern es ist ja auch Biophysical Engineering und da sind auch zum Teil Dinge dabei wie 3D-Drucken und so, aber nicht diese Kunststoffteile und so, dass ich dann nicht wirklich mir eine Zelle drucke, sondern so mit
das auch,
zwei
übrigens.
Photonen, 3D-Laser und so, auch sogar eben auch verschiedene Dinge. Magst du da nochmal so einen Überblick geben, aus welchen Baukästen ihr euch da bei dir im Labor bedient?
Ja, also Wir verwenden eben ganz, ganz verschiedene Methoden. Also 3D-Laserdruck ist eine, wo wir tatsächlich zwei Photonen-Laser verwenden, um Strukturen auf der Nanoskala zu drucken. Mikrofluidik ist eine andere, wo man quasi in kleinen Kanälchen kleine Flüssigkeitsmengen sozusagen miteinander vermischen kann und so weiter, um kleine Reaktionsvolumina zu haben, um auf Größenskalen zu arbeiten, die eben sehr, sehr gut zu der Größenordnung von auf so einer künstlichen Zelle passen. Also 3D-Druck, Mikrofluidik, DNA, RNA-Origami, wir verwenden viel Rasterkraftmikroskopie, Elektronenmikroskopie und am allermeisten sogar die konfokale Mikroskopie, wo man eben Komponenten mit Fluorophoren, also Farbstoffen sozusagen, anfärbt und dann durch Fluoreszenz sozusagen sichtbar macht. So können wir dann auch unsere künstlichen Zellen sehen. Also genau, auch in der Methodik ganz, ganz breit.
Und auch diese Fluoreszenzfarbstoffe kann man ja auch wieder bei chemischen Modifikationen an ganz spezifischen Stellen von der DNA oder auch von einem Protein einbauen. Und das ist ja auch eine Art
Genau.
Engineering.
Ja.
Ein Teil, der uns auch immer noch interessiert, ist so Wissenschaftskommunikation. Wie bringt man so Informationen an die Öffentlichkeit? Ich habe gesehen, du hast auch so ein Projekt mit initiiert, Ring a Scientist. Was? Kannst du da was dazu erzählen? Wie bist du auf die Idee gekommen und was hat es damit auf sich? Ich habe das nicht gekannt. Ich finde es eine super Idee.
Ja, Ring a Scientist will Wissenschaftler über Web-Videokonferenzen in Klassenzimmer bringen. Die Idee ist entstanden lange, lange vor der Covid-Pandemie. Während meiner Promotion in Cambridge bin ich sehr, sehr oft in Schulen gegangen, habe Vorträge gehalten, über die Forschung berichtet und dann kamen Anfragen von weiter und weiter weg. Und irgendwann habe ich gesagt, Mensch, ich kann nicht persönlich vorbeikommen, aber ich mache es sehr gerne per damals noch Skype. Und so haben wir dann begonnen, eben per Webvideo, sag ich mal, das Labor ins Klassenzimmer zu holen. Man konnte Sachen zeigen, die man vielleicht in einem Live-Besuch gar nicht hätte zeigen können. Und Schülerinnen und Schülern so einen wirklichen Einblick in den Laboralltag geben. Auf eine, ja, sehr kostengünstige, sehr niederschwellige Art und Weise, was sich einfach super mal auch in der Unterrichtsstunde integrieren lässt, auch mal nur für eine Viertelstunde oder so. Eine Diskussion anmoderieren, Berufsberatung geben. Ja, einfach die ganze Vielfalt der Möglichkeiten ausnutzen. Oder eben virtuelle Laborführungen, vielleicht auch in Labore, wo man eine Schulklasse gar nicht mit reinnehmen könnte. Ja. Und als ich davon Kollegen erzählt habe und Kolleginnen, fanden die das sehr, sehr spannend, weil das, ja, so eine halbe Stunde kann man sich immer Zeit nehmen, auch im sag ich mal, vollen Alltag im Wissenschaftsgeschäft. Und es hatten viele Leute Interesse und mein Mann, Karl Gödel, hat dann eben diese Webplattform aufgesetzt und so haben sich ganz, ganz viele Wissenschaftler inzwischen da auch schon registriert und machen mit. Und es ist immer wieder schön zu sehen, wie viele Anfragen von Schulen von der ganzen Welt auch kommen. Und ja, wie wir so wirklich versuchen, Wissenschaft in die Klassenzimmer zu bringen und wirklich mit jungen Leuten darüber zu sprechen, wirklich jeden zu erreichen, das ist ja das Besondere an Schulen. Und wir hoffen, es leistet einen Beitrag zur Wissenschaftskommunikation.
Das ist auch immer unser Thema, wie man kritisches Denken schon früh entwickeln kann in den Schulen, vielleicht sogar schon im Kindergarten. Und da ist es ja mega spannend, eben gerade auch die Idee, ne, wie arbeitet eigentlich eine Wissenschaftlerin, was machen die, was sind die Fragestellungen, Aufgaben, wie geht man damit um, was sind Methoden und Vorgehensweisen und das finde ich super, mega hilfreich, also das anzubieten. Also für alle Lehrer, die jetzt zuhören, könnt ihr auf der Webseite vorbeischauen, vielleicht werdet ihr überflutet in Anfragen weisen.
Ich hoffe, ja, es gibt viele, viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen inzwischen auf der Plattform und so würde sich auch die Last verteilen. Also meldet euch wirklich, wirklich gerne. Wir freuen uns über jede Anfrage.
Also gleichfalls auch Wissenschaftler, die gerne irgendwas weitergeben wollen an Schüler, können sich auch auf der Plattform registrieren. Kann man einfach sich dort anmelden oder wie funktioniert das?
Ja, genau. Kann man sich auch als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin einfach registrieren. Wir stellen auch gerne ein Zertifikat aus, wenn das jemand braucht für eine zum Beispiel Grant-Bewerbung. Das kommt sehr, sehr gut an, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das heißt, es gibt durchaus auch, ja, vielleicht einen guten Grund für den einen oder anderen, da mitzumachen über die Sache hinaus sozusagen. Wir freuen uns auf jeden Fall.
Ja, ich finde das super. Also Ring a Scientist als Öffentlichkeitsarbeit, als Stimme oder Lobby auch für die Wissenschaft. Aber du machst ja dann auch noch ganz andere Sachen. Also ich habe gesehen, auf YouTube gibt es so Erklärvideos, wo du das auch wirklich einfach runtergebrochen anschaulich erzählst, wie das so mit dem DNA-Origami funktioniert. oder auch als TED-Talk. Also wir werden das sicherlich alles auch in unseren Shownotes verlinken. Aber auch zum Beispiel, dass du dir die Zeit nimmst, dich mit uns eine Stunde hinzusetzen und auch über deine Forschungen zu reden in so einem Podcast. Finde ich auch super. Und vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür.
Danke euch. Auch ihr nehmt euch ja die Zeit über euren normalen Job hinaus.
Ja, für uns ist das auch einfach eine Befriedigung unserer Neugier. Wir sind ja, das behalten wir uns bei, so diese kindliche Neugier. Und uns interessiert so vieles und wir sind dann immer ganz dankbar, wenn Expertinnen und Experten sich die Zeit nehmen, mit uns das auch zu besprechen. Und wenn jemand anders auch noch was davon hat und diesen Podcast anhört, umso besser.
Schön. Hoffen wir's.
Genau. Ich hätte auch noch eine kurze Frage, weil wenn man sich so vorstellt, die akademische Karriere endet ja oder kulminiert dann in einer eigenen Forschungsgruppe, in einer Professur. Wie ist jetzt so bei dir der Alltag? Stehst du noch selber im Labor? Machst du Forschung oder managst du eher?
Ich stehe nicht mehr selber im Labor und das auch, ja, schon tatsächlich auch länger. Aber was ich natürlich mache und was sehr, sehr viel Spaß macht, ist eben, sich mit der Forschung auseinanderzusetzen, die im Labor passiert. Ja, also, dass wir uns zum Beispiel in kleinen Gruppen mit ein oder zwei oder drei Doktoranden, Masterstudierenden oder auch Postdocs zusammensetzen und wirklich in die Tiefe die Wissenschaft diskutieren und uns überlegen, wo wollen wir damit hin? Was sind Ergebnisse? Was sind gute Ergebnisse? Was sind Ergebnisse, die wir nicht verstehen? Ja, das ist oftmals der Startpunkt von neuen Projekten. Und so, sage ich mal, ist mein Alltag eigentlich sehr, sehr divers. Ja, also von ja, ganz, ganz viel Diskussion über Forschung bis zu Vorlesungen. Natürlich auch sich zu überlegen, wie kann man Kollaborationen, Netzwerke in der Uni und darüber hinaus aufbauen, auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen. Oder auf Konferenzen, wo wir uns eben mit anderen Wissenschaftlern darüber austauschen, wo wir gerade stehen. Publikationen schreiben natürlich auch. Genau.
Ja, da habe ich gerade, das war letztes Jahr, oder habe ich gesehen, eine Publikation in Nature Communication, da habt ihr auch ein faszinierendes Paper, auch wieder dann zurück zu dem DNA-Origami, so DNA-Ringe, wo ihr dann auch durch die Beeinflussung der chemischen Umgebung die DNA dazu bringt oder die Ringe dazu bringt, sich so zu schließen, oder?
Zu kontrahieren.
Ich habe es nicht
ja.
ganz durchgelesen, genau.
Ja.
Und die biologische analoge Funktion bei der Zellteilung zum Beispiel wäre ja, dass dann dieser Spindelapparat sich dann an bestimmten Stellen anheftet und dann die Mikrotubuli sich da durch die Zelle schwingen und dann diese kleinen molekularen Motoren da auf diesen Mikrotubuli-Autobahnen das ganze Zellzeugs auseinanderziehen und sowas. Und das klang wie so eine ganz elegante, einfache Lösung, wie man das so ja sehr, sehr elegant löst, ohne diesen ganzen evolutionären Unterbau, der sich da entwickelt haben muss mit Mikrotubuli und den ganzen molekularen Motoren baut. Ist das so einfach oder ist das so diese shiny Version von dem,
Ja,
was man
also
in dem Paper so verkauft?
Kontrahierbare Ringe sitzen schon immer an der Einschnürung. Wenn sich so eine Zelle in zwei teilt, dann zuerst mal rund und dann bildet sich so eine Einschnürung und an dieser Einschnürung ist meistens eben ein kontrahierbarer Ring aus Zytoskelettelementen. Und genau die Einheit wollten wir eigentlich aus DNA nachbauen. Jetzt ist es aber noch viele Schritte weg von der Maschinerie in einer Zelle. Also zum Beispiel die Einschnürung bekommen wir hin, aber das Ganze sitzt noch nicht in einer künstlichen Zelle. Auch passiert die Einschnürung aktuell aufgrund von passiven Crosslinkern sozusagen, während in der Zelle ist es natürlich ein aktiver Prozess, der unter Energieverbrauch stattfindet. Das heißt, da gibt es noch ganz viele Elemente, die uns auch fehlen. Aber natürlich zeigt es auf eine Art und Weise, dass man schon Maschinerie, so wie es sie in der Zelle gibt, nachbauen kann. Ja, und genau da sind wir eben dran. Und es zeigt, dass man mit DNA schon viel machen kann. Und ich glaube eben, dass man mit RNA noch ganz, 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 ganz viel mehr machen kann. Und ja, wie weit es geht, das werden wir sehen.
The sky is the limit, oder? Das ist mal, glaube ich, in der Wissenschaft geht einem der Horizont da nicht aus. Oder den erreicht man eigentlich nie, weil mit jedem Ding, was du rausfindest, oder mit jeder Funktion oder mit jeder Erkenntnis, kommen ja eigentlich im Normalfall in der Wissenschaft 10 neue Fragen, die man dann wieder untersuchen kann oder in Kollaboration mit anderen dann zusammen anschauen kann. Oder dann
Ja.
lernt man auch, was man alles noch nicht weiß.
Das stimmt, das stimmt. Es wird nie langweilig.
Das ist, glaube ich, der beste Werbespruch für den Weg in die Wissenschaft. Es wird nie langweilig.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich denke, jetzt haben wir schon mega viele Themen besprochen. Für mich auch als Nicht-Biologe und Physiker, ich habe ein paar Sachen verstanden, wahrscheinlich nicht alles in die Tiefe, aber es ist mega spannend und ich finde es auch, ja, es ist echt, macht auch Lust auf Forschung, so wie du das auch erzählst und präsentierst und man merkt, dass du da wirklich voll dabei bist und vor allem bin ich jetzt auch gespannt, was sich da noch für weitere Entwicklungen auftun, was mir auch noch gar nicht so präsent war, was es da so alles gibt. Und ich finde es auch toll, dass du dich auch so für Wissenschaftskommunikation engagierst und das freut uns immer ganz besonders, da auch noch Menschen zu treffen und dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank euch.
Danke auch von meiner Seite, ganz, ganz toll. Und hat mich wieder ein bisschen zurückversetzt in meine eigene Forscher.
Schön. Ja, komm mal vorbei.
Sehr gerne.
Herzliche
Sehr
Einladung.
Gerne. Wenn ich mal Heidelberg bin, melde ich mich. Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl.
Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook.
Wir freuen uns über Kommentare und Feedback von euch.
Und Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Website.